SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Birgit Steinbusch.
SWR 1 Leute mit Helen Schneider. Rock, Pop, Blues, Country, Musical. Sie kann alles und sie macht alles oder hat zumindest alles gemacht. Schön, dass Sie bei uns sind.
Danke, ist mein Vergnügen.
Sie sehen verändert aus. Also die Lippen sind immer noch rot, aber die Haare sind nicht mehr schwarz.
Nee, seit 6 Monaten. Ich habe mich entschlossen, nicht mehr mit diesem Farbe zu kämpfen und jede 10 Tage diese dunkle Ansätze zu machen. Und ich bin 64 und ich habe auch entschlossen dieses Jahr, ich werde meine Alter repräsentieren in alle Würde und mit Recht. Und ich fühle mich richtig befreit. Ist es so dumm, ist es nur über Haar. Aber ja, es ist so wie eine Flagge für mich, so ein Banner.
Aber es ist schon ein Schritt, oder? Die Grauen dann zuzulassen.
Und alle haben gesagt, oh Helen, don't do it. No, don't, you will look old. Ich habe diesen Schritt trotzdem endlich gemacht. Und in der Tat, wenn ich in den Spiegel gucke, ich sehe eine Frau, die einfach so alt ist, wie ich bin. Aber ist es weich, ist es easy, ist es kurz, eine Befreiung.
Sie sehen super aus.
Thank you.
Und genauso strahlen Sie ja auch auf dem Cover Ihres neuen Albums, ja, Moving On. Das heißt so Aufbruch, es geht nach vorne. Wo geht es für Sie hin?
Vorwärts auf jeden Fall, das war ein Ding für mich. Ich hatte ganz viele Schwierigkeiten in dem letzten Jahr und meistens hat mit Verlust zu tun.
Verlust jetzt von
Verlust
Freunden.
Von Menschen. Mein Partner seit über 40 Jahren ist gestorben. Mein Vater ist gestorben. Ich fand das ein bisschen schwer, nach George heißt er, mein Partner, nach seinem Tod. Ich fand das relativ schwer, vorwärts zu gehen. Und ich war unsicher, wie, wo, was. Ich war wie ein Maschine. Einfach, ja, ich weiß, was man tut, vorwärts zu gehen. Aber ich fühlte mich voll leer. Und Moving On handelt sich mehr, und ich hoffe, mit ein bisschen mehr Zwinkern im Auge und Humor. Und wie sollen wir älter werden in einer Kultur, der besessen ist mit Jugend? Und das ist mein neuestes Abenteuer und Kampf, außer Deutsch.
Von dem Druck der Haarfarbe haben Sie sich ja schon mal gelöst. Ja. Break the Chains ist Ihre erste Single, also so weg,
ja,
mit den Fesseln. Und da sprechen Sie auch vom Expiration Date. Das ist das Verfallsdatum, das sehe ich sonst immer nur auf der Kreditkarte.
Ja, Expiration Date, das heißt, das ist auch auf Essen oder irgendwas, der jetzt soll nicht mehr gegessen sein, nicht mehr benutzt sein, es ist ungültig. Man kommt in eine bestimmte Alter und man denkt, ich bin also dieses Jahr 64, ich glaube wegen Paul McCartney und dieses wunderschönes kleines Lied. Will you still need me? Will you
when
still
I'm
feed
64.
Me? When I'm 64? Kam mir so hart an dieses Jahr. Und ich hatte über die Jahre, okay, immer zurechtgekommen mit meinem Alter. Und dann plötzlich war es, oh je, ich bin 1064. Ich lerne mit dieser Expiration Date, will ich nicht. Ich bin nicht expired. Ich kann weitergehen. Ich bin doch wert in irgendwelche Sinne. Ich probiere das zu finden. Wie funktioniert das? Was heißt das für mich? Und Break the Chains ist auch ein anderes Thema drin, das ich liebe. Also alles hat sich verändert. Technische Weise, Modeweise, Spracheweise, alles ist anders. Und die Frage ist, sollst du kämpfen oder sollst du einfach die Ketten also brechen und sagen, I don't care. Und ist es total in Ordnung, dass ich nicht mehr in diesem Kreis bin? Ich bin einfach frei.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Egal, was in den letzten 40 Jahren war, man verbindet sie immer noch mit Rock'n'Roll Gypsy. Erstaunlich ist aber, was sie in Deutschland zum Rockstar gemacht hat, ja. Das Heidenröslein, 1978 in der Fernsehsendung Bios Bahnhof. Das hören wir uns noch mal kurz an. Auch das Lob von Alfred Biolek.
Da ein Knabeinröslein stehen, Röslein auf der Heide.
Das gehört wirklich zu den absoluten Höhepunkten meiner Fernsehkarriere, diese Zugabe.
Der
Das war damals eine Zugabe. Wie hat er Sie dazu bekommen, das zu bringen? Gezwungen?
Ja, gezwungen. Und ich sprach gar kein Wort Deutsch. Und, you know, er hat so ein Aura und er hat so einen Weg, Leute zu überzeugen, ihn zu vertrauen. Und ich bin nicht von Natur so. Irgendwie Alfred, ja. Und dann natürlich mein George war hinter mir und zwischen die beiden Männer. Okay, ich lerne das Ding. Und es war Live-Fernsehen noch. Das heißt, wir hatten 3 Tage für mich, das auswendig zu lernen. Und dann erstmal Alfred, oh, ich habe mich in so einen Narren gemacht. Ich habe immer beschrieben, weil ich habe dieses Bild im Kopf, dass Alfred lag unter der Kamera mit dem Karten, mit den Wörtern drauf.
Mit den Textkarten.
Mit dem Textkarte. Und weil da war kein Teleprompter da, oder vielleicht da war, aber Alfred hat die Karten. Und dann der Regisseur hat gesagt, ach Alfred, das kannst du nicht, weil dann sie guckt immer nach unten und sie sieht wie im Schlaf. Aha, und dann endlich hat er einfach neben mir gestanden, also mit dem Karten. Ja, es war ein Bruchpunkt für mich hier in Deutschland. Und
es hat sie zum Rockstar gemacht.
Das habe ich. Es ist so absurd, aber es ist so.
Was ging danach ab in Deutschland für Sie nach diesem Auftritt?
Oh, well, ich meine, ich wohnte immer noch in den USA. Und dann kurz danach, Udo hat mich gesehen dann in New York.
Darüber sprechen wir gleich noch.
Ja, okay.
Tolle Geschichte. 1980 kam dann schon Rock'n'Roll Gypsy. Ist das ein Song, mit dem Sie heute ja noch gut leben können?
Ich sage Ihnen, ich habe nie in meinem Leben was gesungen oder getan, das für mich in dem Moment, dass ich das gemacht habe, nicht richtig für mich war. Dass ich mich entwickelt habe und dass ich verändert habe und älter bin. Und meine Musik, meine Bühnenpräsenz hat immer mein persönliches Leben reflektiert. Und das hat sich verändert, wie alle. Aber manchmal Leute erwarten, dass man bleibt gleich in unserem Beruf. Und das ist nicht möglich für mich. So, aber The Gypsy, ja, und sie lebt noch in mir irgendwo, in irgendwelche kleinen Ecke.
Und in manchen Momenten kommt sie raus?
Ja, zum Beispiel, dass ich in Berlin bin seit 11 Jahren und in 4 verschiedene Wohnungen, spielt eine Rolle. Also, ich meine, es war ein tolles Ding, es hat mein Leben verändert. Was soll ich sagen?
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Über einen besonderen Moment für Ihre Deutschland-Karriere haben wir schon gesprochen. Ihr Heidenröslein in Bios Bahnhof 1978. Ein anderer Moment war auch entscheidend, und zwar die Begegnung mit Udo Lindenberg ein Jahr später. Er ist in einer New Yorker Bar in Ihre Garderobe gekommen. Wie war das?
Das war 1979 in Lone Star Cafe, eine bekannte Rockclub, und Udo kam rein. Rein auf Rollschuhe.
Auf Rollschuhen? Ist er damals immer auf Rollschuhen gefahren?
Yes, und als ich auf Tour mit ihm ging, der hat nur ein Wort zu mir, nur einen Satz, er sagte, ja, bring bitte Rollschuhe. Tja, so habe ich. Ständig unterwegs, aber 61 Städte in, ich glaube, 64 Tage oder irgendwas absurd. Dann haben wir natürlich durch die Arenas immer auf Rollschuhe einfach gespielt, wie Kinder. Ist ein toller Mensch, ein begabter, interessanter Kerl.
Haben Sie noch Kontakt?
Ja. Es ist schwer für uns, weil wir sind auf verschiedene Schienen, andere Schienen auseinander. Aber wir haben uns sogar vor, wann war das dann? 1,5 Jahr oder so im Hamburger Bahnhof zufällig begegnet. Und dann saßen wir zusammen fast 2 Stunden. Helen, ich bin 70. Ja, I know, Udo. Es ist wohl wahr. Anyway, er ist eine tolle Person, hat viel für mich getan.
Als er damals auf Sie zugekommen ist, in diesem kleinen Club in New York, auf Rollschuhen, kannten Sie ihn da?
Nein, ich hatte keine Ahnung, wer er war. Und er hat sogar, mein Garderobe, ist auch merkwürdig auch, meine Garderobe war eine Etage hoch und man musste ganz steilen kleinen Treppen raufklettern, in diese Garderobe zu kommen. Und der Kerl tauchte auf, immer noch auf Rollschuhe. Keine Ahnung, wie er das geschafft hat, aber doch. Und hat gefragt, ob ich Interesse hatte, mit ihm auf Tournee zu gehen. Ich guckte in seine Augen und ich dachte mir, damals war er nicht immer in Sonnenbrille, dachte mir, ja. Und dann mein George hat gesagt, ja, später, ja, du kennst ihn gar nicht, was spinnst du?
Ein Verrückter.
Und ich war auch relativ verrückt und dann habe ich gesagt, ja, aber denkst du nicht, wir spürten was doch? Und George hat gesagt, ja, okay, ich stimme zu. In der Tat, es war eine super, ich schulde meinen Erfolg 6 Monate später, Udo. Weil keine Ausländerin damals ginge zu diesen kleinen Örtern, wo Udo war. Er brachte mich wirklich zu dem deutschen Volk und hat mich präsentiert, hat mich integriert in seinen Show und das mir gegeben, eine halbe Stunde lang dann, und der Bühne mir gelassen und dann wieder rein. Wir hatten Duetten zusammen gemacht. Und das war Wahnsinn, weil das war viel, viel mehr als ein traditionelles Vorprogramm. Ja, ich kann ihm nie gut genug bedanken, für was er für mich gemacht hat.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Das neue Album Movin' On war hier bei uns auch schon Album der Woche. Und wir nutzen die Gelegenheit, über ihr Leben, ihre Karriere zu sprechen. Aufgewachsen sind sie in New York. Ihr Vater war Wissenschaftler, ihre Mutter war Pianistin.
Ja, meine Mutter war nie trainiert. Es war immer so interessant. Ich begann Klavier zu studieren mit 5. Mein ganzes Leben, junges Leben, ganz jung. Meine Mutter saß am Klavier, hat einfach gespielt. Einfach so. Sie war sehr musikalisch, sie war auch sehr begabt mit Zeichnen und Möbelumbau und Dings. Sie war eine Künstlerin und sie hat meinen Vater sehr, sehr jung verheiratet. Sie war 19 und mein Vater war immer noch im Studium und er war ein Wissenschaftler.
Es sind aber auch spannende Gegensätze dann zu Hause, oder?
Yes.
Die Künstlerin auf der einen Seite,
yes,
der Wissenschaftler.
Yes, mein Vater war, habe ich gelernt viel später, was für ein bewundernswerter Mensch mein Vater war. Als ich entschieden habe, Musik zu folgen als Beruf, Bühne als Beruf und nicht klassisch, weil ich war so ziemlich sehr clever mit dem Klavier. Ich habe ein Juilliard-Stipendium gewonnen. Und
die berühmte Schule in New York.
Yes, und das war, und sehr jung. Und es war ziemlich, ja, Schicksal, here she goes. Also wird ein klassisch Pianistin und im schlimmsten Fall eine Lehrerin. Aber mit 17, ich ging weg in die Berge in New England mit einer Bluesband und Hard Rock. Und seit dem Tag bin ich ein hardworking girl. Und ich wollte echtes Leben finden.
War das schwer damals für Ihre Eltern?
Es war unheimlich und wir haben nicht gesprochen, sehr lange, so ein paar Jahre. Und dann leider, meine Mutter war sehr, sehr jung, diagnostiziert mit Krebs. Und mein Vater rief mich an und hat gesagt, ja, okay, es ist Zeit, dass du nach Hause kommst. Weil meine Mutter war schon dann wirklich todkrank und ist gestorben mit so knapp 49. Ich hatte nie die Möglichkeit, meine Mutter kennenzulernen, Erwachsene zu Erwachsene. Weil als ich dann wieder da war für sie, war eine ganz andere Beziehung, wenn irgendjemand so richtig krank ist. Und sie war nur jedes Jahr ins Krankenhaus und nur gekämpft mit OPs und Chemie und Strahlung. Und es war schwer. So, dann haben mein Vater und ich uns gefunden. Und er war dann mein größter Fan, meine größte Weisheit, mein bester Berater. Und er hat Dinge entwickelt eigentlich in der Textilbereich. Und er hat dann endlich verstanden, das war keine crazy Idee von einem crazy Teenager. Ich wollte das doch. Und ich habe das gefolgt mit aller Leidenschaft in jede Zelle meines Körpers. Und dann hat er das verstanden und umarmt und es war gut.
Slippery Slope of Life.
Ja. Yeah.
So der rutschige Abhang des Lebens.
Yes.
Es klingt nach Country.
Ja. Yeah. American Country. You know, Blues und Country, Folk, die sind Schwestern für uns in den USA. Die Grenze ist sehr, sehr fein. Ich hoffe, ich spreche an ganz viele an. Mit diesem Text, Hey old friend, could you ever have imagined you and me at our age today? Könntest du vorstellen, eigentlich war so, als ich Udo entgegenkam, also uns beide, ja, kannst du vorstellen, uns, ich über 60, er fast 70, wow.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Eigentlich wollten sie Konzertpianistin werden, wie die Mutter. Schon mit 5 haben sie mit dem Klavierunterricht angefangen, dann kam aber alles ganz anders. Es wurde ein richtiger Zickzackkurs in ihrem Leben. Blues, Country, Musical, Schauspiel. Heute lobt man sie. Sie ist so wandlungsfähig. Das war früher anders. Da hieß es ja, sie weiß nicht, was sie will.
Ja, ganz genau. Da haben sie gesagt, ach, sie hat gar keinen Fokus. Was sollen wir mit ihr tun? Sie muss aufhören mit dem Ding. Und jetzt ist eigentlich diese Wandlung gehört mir endlich. Weil ich kann nicht anders. Es ist so. Und die ernähren einander für mich. Also ich komme immer mit neuen Informationen. Das informiert, die informieren einander.
Sie haben sich eine ganze Zeit lang ernährt von Blues.
Ja. Yes. You know, nach den all Jahren mit dem Klassik und dann natürlich um mich herum war Woodstock. Ich meine, ja, Rock und Blues und Singer-Songwriter und ich wollte auch einen Teil davon nehmen und es war eine wilde Zeit und ich wollte pur echtes Leben finden. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin so dankbar, dass ich diesen Schritt in dem Blues gemacht habe, weil da ist ein roh Purheit da, das in der Tat gab die Würzeln für unsere Popmusik heute. Es hat mich unheimlich viel gegeben.
Und Sie haben dann in Clubs gesungen?
Ja, jede miese Spelunke, die mich haben würde. Es war eine lockere Zeit. Also wir wohnten alle zusammen, 8, zwischen 6 und 10 Leute zusammen und in verlassenen Farmen manchmal. Es war wirklich, ja, und offene Türen und wir verdienten damals, I don't know, manchmal $150 der Woche.
Und Sie haben es geschafft. Und dann kommt diese Geschichte mit Willie Dixon in New York.
Yes.
I'm the
Hoochie Coochie Man.
Das sollten Sie singen.
Yeah, well, you know, als ich begann, Blues zu singen, ich fand das manchmal ein bisschen schwer, die Frauen Blues zu singen, weil die waren immer Opfern. Und ich wollte kein Opfer sein. Ich wollte ja, hey, ich bin. So, und die Männer's Blues, oh, die waren immer, I'm the best, I'm the greatest, I'm the Hoochie Coochie Man, hieß, you know, I'm sexy, I'm the greatest. So, ich habe das genommen, es war ein Höhepunkt für mich damals in meinem Show und ich habe gesungen, I'm the Hoochie Coochie Woman. Und ich war der Vorprogramm, das Vorprogramm für Willie in ein bekannte, Mrs. Spelunke in New York, aber bekannt, heißt Kenny's Castaways. Ich war fast eine Stunde vor Beginn des Shows und ich habe plötzlich realisiert, oh mein Gott, ich werde Hoochie Coochie Man singen. Und ich habe das nie erwähnt und ich habe nie gefragt, ob das möglich ist für mich, Text zu verändern und Dings. Und da ist Willie. So, ich ging zu ihm in seine Garderobe, ganz bescheiden und schüchtern. Und, ja, Willie, darf ich rein? Ja, hey, come on. Und er war bei dem Kontrabass, spielte Kontrabass, Willie. Also, das ist der einzige Person, die ich je gesehen habe, der Bass sah klein neben ihm aus. Ja, yeah, what can I do for you? Yes, yeah, so you know, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll und fragen soll, aber you know, ich singe Hoochie Coochie Man. Und er sagte, oh, cool. Und da war still und da sagte ich, ja, das Ding ist, you know, ich bin eine Frau. Ja, yeah, sagte er, das kann ich sehen. Da sagte ich, ja, well, ich habe den Text verändert. Und ich habe völlig vergessen und oh, dann fing ich an zu stolpern und mm. Und dann, Willie war immer am Spielen. Und dann sagte er mir, little darling, you can sing whatever you like, solange, I say this in German, solange ich die Tantiemen kriege.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Das neue Album heißt Moving On. Und ich finde, man merkt, dass Sie nicht nur Sängerin sind, sondern eben auch Schauspielerin. Sie singen und erzählen mir mit den Songs Geschichten aus Ihrem Leben.
Das größte Kompliment, das ich bekommen könnte. Ich investiere in alles, was ich kann. Also jedes Mal, wenn ich singe, auf jeden Fall. Aber in diesem Fall, die sind autobiografisch sogar. Ich singe von meinem tiefsten Herz. Und ja, mehr kann ich nicht sagen.
Wie sieht ein Konzertabend mit Ihnen aus?
Well, ich präsentiere mit Joe Ambrose auf meiner Seite und eine wunderbare Bassist, Kontrabass, Olli Potratz, dabei. ich muss erwähnen, Jo Ambrus ist der Komponist des Abends. Und weil ich will immer auf der Bühne stehen unter einem Schirm, dass da ein roter Faden ist und nicht so ein Revue sozusagen. Und ich erzähle unheimlich viel auf Deutsch über mich. Ich führe die Lieder ein. Die Lieder sind auf Englisch, ja, aber ich meine, da ist so viel Deutsch in dem Show. Und so, ich sage das, weil, und ich schreibe das nicht. Das heißt, es ist ein bisschen so unlogisch und ein bisschen, ja, Denglisch, wie ich jetzt rede auf der Bühne. Und ich will das so und dass das auch so improvisiert bleibt. Jo spricht auch mit mir und es ist eine intim, persönliche Abend.
Eine Kommunikation auch mit dem Publikum?
Ja, yes, manchmal. Wenn die Leute genug Mühe haben, das zu tun und Mut, das zu tun, ist total für mich in Ordnung. Macht viel Spaß. Ich hatte eine Frau in Berlin, in A-Train, mein kleiner Heimat da in Berlin. Die Zuschauer sind ganz nah in A-Train und ich habe immer gefragt für Hilfe mit Deutsch. Und sie war immer da und hat immer mich geholfen mit Zeit. Es war eine ständige deutsche Stunde zwischen dieser Frau und ich auf der Bühne. Es war sehr interessant. Machte viel Spaß, aber so.
What Would You Do? Ist ein Titel auf ihrem neuen Album und ich habe fast so ein bisschen das Gefühl von einer Musical-Nummer bekommen.
Oh, das ist interessant.
Oh, ist das klingt so, als ob es ganz anders gedacht war.
Yes, also erstmal, es kommt mir vor als Blues. Es ist sehr bluesy. Und in der Tat, es war in der 11. Stunde geschrieben, sozusagen, letzten Moment. Wir waren schon im Studio mit unserer Auswahl. Und dann Trump hat der Wahl gewonnen. Wir waren so schockiert. Eigentlich die ganze Welt, denke ich mal. Und es ist über meine Beziehung zu meinem Vater. Mein Vater war sehr politisch engagiert. Es ist meine Frage an meinen Vater, weil es hat mit seinem politischen Ding zu tun und wie er gemeckert hat über George W. Das jetzt vermisse ich George W., aber mein Vater ist tot. Und manchmal frage ich mich, ja, Dad, jetzt, what would you do? Was soll ich tun?
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Die Songs auf ihrem neuen Album Moving On sind autobiografisch. Sie erzählen aus ihrem Leben. Now I Know ist für ihren verstorbenen Lebensgefährten George Nasser. Und das Lied sagt im Grunde, ohne dich weiterzumachen, war nicht geplant.
Genau. Also ich meine, es passiert für viele, oder? Man macht Pläne miteinander, wenn man eine große Liebe hat. Und hatten wir. Und man denkt, so wird's, bis wir beide, I don't know, 100 Jahre alt sind. Und ich habe nicht erwartet, dass er so früh mich verlassen würde. Aber was interessant ist mit Now I Know, finde ich. Now I Know sagt, okay, ich vermisse dich ja. Und jetzt verstehe ich, du bist weg. Aber was du hinterlassen hast, was mit mir ist, das wird nie sterben. Und das habe ich verstanden. Jetzt verstehe ich das. Das habe ich doch. Und keiner kann das von mir wegnehmen. Und das wird mich durchführen.
Sie waren über 40 Jahre zusammen.
Yes.
Sie haben ihn kennengelernt, da waren Sie 12.
Ja, yeah, meine allererste Begegnung. Ich war 12. Ich habe gesungen und gespielt für eine Talentshow. Der war der schönste, gefährlichste aussehende Mensch, ich je gesehen habe. Er war 16 Jahre älter als ich. Der war schon eine ganz junge Lehrer in der Schule, Musiklehrer. Und er kam zu mir und hat gesagt, wow, ja, du warst aber toll. Und ich dachte, oh my God. Dann sagte er mir, ja, also wenn du älter bist und du kommst in das nächste, we call it high school, also komm, finde mich, weil ich bin da. Weil ich habe an nichts anderes gedacht. Das war wirklich, oh, I couldn't wait. Und ich schleppte meine Mutter sogar mit bei meinem ersten Tag in High School. Ja, also es war Ende des Tages. Ich muss diesen Mann finden. Bitte komm mit, ich muss ihn finden. Und da war er, George Nasser. I said, well, I'm here. Und dann ich habe für ihn gesungen in seinem Chor. Erstmal wollte ich spielen, Klavier spielen für seinen Chor. Aber er hat schon eins von den besten in der Tat in der Welt, Pianisten der Welt. Ganz jung war sie schon, Wahnsinn. Und sagt, ja, aber ich will spielen, bitte, bitte, bitte. Ich glaube, leider, ich fing an zu weinen und hat gesagt, okay, listen, Süße, wenn ich das richtig erinnere, du kannst aber singen. Ja, aber es ist nur für Spaß und ja, egal. So, geh da hoch in die Sopranabteilung, denkst da und mal sehen, was du machen kannst. So, und begann meine musikalische Beziehung mit ihm. Er war Dirigent, Chordirigent und Musiklehrer. Ja, mit Zeit. Also, es dauert nicht lange für mich zu verstehen, dass ich voll verliebt in ihm war und er mit mir. Wir haben, wie das sein soll, gewartet, aber mit 17 bin ich mit ihm in der Tat weggelaufen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wenn Sie gefragt werden, was Sie sind, sagen Sie immer New Yorkerin, nie Amerikanerin. Warum?
Weil New York hat nicht so viel mit Amerika zu tun. Es ist ein Inselstadt. Ich meine, was interessiert mich so an Berlin, ist, dass Berlin hat eine ähnliche Beziehung an Deutschland. Es ist so Multikulti, hat ein internationaler Flair. Es ist nicht so besessen mit Deutschland, wie New York nicht so besessen ist mit Amerika. Ich meine, als ich meine erste Reise nach Midwest, USA, ich bin nach Akron, Ohio gegangen. Das ist wirklich Midwest. Und ich werde das nie vergessen, weil ich war schon ein bisschen verrückt, also richtig abgefahren. Und ich stieg aus dem Flugzeug und kam in den Flughafen rein und ich hatte das Gefühl, ich auf Mars gelandet war. Ja, wo bin ich denn jetzt? Was ist das hier? Es war wirklich ein anderes Kultur. Voll anders, als was ich verstanden habe.
Sahen die anders aus, oder?
Ja, Kleider und Essen und Architektur und Benehmen und alles war anders. Es war wirklich anders. Und ich meine, stell mir vor, für eine junge Berliner, zum Beispiel im tiefsten Bayern. Aber es ist wirklich eine andere Welt und damals mehr als jetzt. Ich meine, wir sind mehr und mehr global und der Welt ist kleiner und kleiner. Aber ich rede von 72, you know, 73. The Ost Coast und West Coast war auch anders. Und meine Erfahrung war New Orleans, was leider nicht mehr existiert. Aber damals war wow. Aber New Orleans war wirklich woanders.
Seit 11 Jahren sind Sie jetzt in Berlin. Ist es mittlerweile Ihre Heimat?
Ja, ich liebe es da. You know, ich habe von mir selber gelernt, never say never, don't do it. So, ich will nie die Zukunft schätzen, vermuten. Ich habe keine Ahnung. Aber jetzt, heute und wahrscheinlich für den nächsten paar Jahren wenigstens, I'm very happy there. Ich liebe es da.
Am Ende gibt's bei uns immer ein Geschenk.
Oh.
Sie lieben grünen Tee.
Yes.
Und ich habe einen, ich hoffe doch, sehr besonderen grünen Tee für Sie gefunden.
Wie wunderbar. Oh, thank you.
Sie trinken morgens einen Liter, um elegant hochzufahren. Eleganter als mit einem Espresso, oder?
Ja, wie hast du alles rausgefunden, alles entdeckt? Oh, wow. Oh, cool. Das sieht sehr grandios aus. Und ich bedanke mich vom Herzen und für dieses tolle Gespräch. Dankeschön.
Zum Schluss der Song, der auch als letztes auf Ihrem Album ist, Come the Time. Es kommt der Punkt im Leben, da küsst du die Sorgen weg, hebst das Glas und lässt es einfach mal krachen.
Jawohl.
Machen Sie das?
Yes. Nach unserem Gespräch, ich gehe zu meinem Hotel und ich sitze mich auf irgendwelche Terrasse, hoffe ich. Und ich werde ein Glas Wein trinken und es wird Feierabend.
Ich dachte schon, Sie lassen es mit grünem Tee krachen.
Nee, dann schlafe ich nicht. Ich bin alt genug, das zu sagen.